Der Predigttext, den unsere Kirche vorschlägt für diese Feier, steht im 5. Kapitel des Johannesevangeliums, dort in den Versen 19 bis 21. Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Liebe Gemeinde, wir sind zusammen, um einen der schönsten und großartigsten liturgischen Gottesdienste unserer Kirche zu feiern. Und ich würde nicht widersprechen, wenn einer sagt, nein, den schönsten und den großartigsten liturgischen Gottesdienst unserer Kirche. Dieser Gottesdienst ist schön wegen der Dichte seiner Symbolik. Es ist vor allen Dingen immer wieder diese Lichtsymbolik, die aufleuchtet schon beim Einziehen des Chores mitsamt den Liturgen und die einen gewissen Höhepunkt erreicht, wenn das große Licht erstrahlt im Ganzen dieser Kirche. Nicht jetzt, aber später. Was im Blick auf das Weihnachtsfest verbraucht zu sein scheint, bis in die Werbung abgenutzt, das erleben wir hier noch einmal ganz frisch, ganz lebendig. Was man sonst nicht mehr sagen kann, lässt sich zeitlos durch Symbole sagen, zeitlos und unüberbietbar. Dieser Gottesdienst ist schön, weil er auf den Ton des Lobpreises gestimmt ist, wie vielleicht kein anderer Gottesdienst. Wir haben eben davon einen Teil bereits gehört. Und dieser Ton hält sich durch und auch das, was an Bittgebeten etwa in der Litanei vorgesehen ist, wird umfangen von diesem Ton des Lobpreises. Und wo Lobpreis ist, da ist Freude. Und wo Freude ist, da ist Schönheit. Nirgends waltet Schönheit so wie da, wo Freude Menschen überglänzt. Freude, das ist die Gestimmtheit des Himmels. Und es gibt nichts Schöneres als den Himmel. Dieser Gottesdienst ist großartig und großartiger vielleicht als jeder andere, den wir in unserer Kirche kennen von der Tradition her, weil er beide großen Sakramente enthält. Er mündet ein in die Abendmahlsfeier, die wir nachher zusammen begehen werden. Und er sieht auch die Taufe vor, seit ganz alter Zeit, insbesondere die Taufe von Erwachsenen. Da, wo Erwachsene nicht sich bereithalten, um sich in der Nacht taufen zu lassen, ist die Feier des Taufgedächtnisses vorgesehen. In unserem Gottesdienst ist es üblich, dass die Osterkerze gleichsam stellvertretend für einen Menschen, der sich sonst taufen ließe, in das Wasser eingetaucht, aber dann auch wieder hervorgeholt wird. Symbol für einen lebensverwandelnden Prozess. Dieser Gottesdienst ist großartig, weil er eine Fülle von Lesungen enthält, die von der Schöpfungsgeschichte hinüberreichen bis in die Mitte des Neuen Testamentes. Und sein Höhepunkt ist wahrscheinlich die Verlesung des Osterevangeliums, die bei uns von mehreren Stimmen musikalisch, stimmlich vollzogen wird. Und dieser Bogen, der durch die Texte angedeutet wird, ist zugleich der Bogen nicht nur der Heilsgeschichte, die beginnt ja erst mit Abraham, sondern der ganzen Geschichte, da wo sie einsetzt, wenn Gott zum ersten Mal sagt, es werde, und dann eine Welt ins Dasein gerufen wird. Dieser Gottesdienst ist großartig vor allen Dingen deswegen, weil hier alles ganz fraglos wird. Er sieht nicht vor, dass die Dinge zerredet werden, dass sie in Zweifel gezogen werden, dass problematisiert wird. Sogar ein Prediger könnte es sich nicht leisten, an dieser Stelle das Problem der Auferstehung im Blick der Neuzeit oder Ähnliches zu behandeln. In diesen Rahmen passt nur ein Bekenntnis, nämlich das Bekenntnis, so ist es. Und darum werden ja auch die Anwesenden, wie wir eben gehört haben, als Brüder angeredet, sozusagen als interner Kreis aufgefasst. Außenstehende scheinen gar nicht vorgesehen zu sein. Zweifler, Skeptiker, Suchende, Fragende. Die Sprache dieses Gottesdienstes ist die Sprache der Gewissheit, also die Sprache des Glaubens. Dort liegen seine Wurzeln und dorthin führt er. Führt er dorthin? Es wäre natürlich möglich, diese Frage zu überspielen, nämlich die Frage, ist dies wahr? Auch für mich, dass der Herr auferstanden ist, dass die Zwingkerren des menschlichen Lebens besiegt sind, dass das Licht durchgebrochen ist, dass er lebt und wir mit ihm. Die Feier dieses Gottesdienstes kann mitnehmen. Es kann passieren, dass der Funke dieser Gewissheit, die in den Liedern und in den Lesungen und in den Gebeten und in den beiden Sakramenten, auch in dem ersten angedeuteten, durchklingt. Es kann sein, dass diese Freude, diese Gewissheit überspringt. Es wäre ein großartiges Geschehen, wenn jemand, der diese Kirche betreten hat, weil er das Schöne liebt, sie verlassen würde, weil er den Auferstandenen entdeckt hat. Es wäre ein Zurückfinden an die Wurzeln. Es wäre ein Durchklingen und Durchschlagen der Anfänge. Von diesen Anfängen redet dieser kurze Text, den ich eben verlesen habe, kein ausgesuchter, sondern einer von der Kirche vorgegebener und vorgeschlagener. Dieser Text redet zuerst von dem Ursprung aller Auferstehung. Gott, der Vater, ist die Quelle aller Auferstehung. Der Vater weckt die Toten auf und macht sie lebendig, sagt Jesus. Und er selbst, Jesus von Nazareth, ist der erste Empfänger dieser Auferstehungsmacht Gottes. Sein ganzes Dasein und insbesondere sein öffentliches Wirken war ein Empfangen gewesen. Er tat, was er den Vater tun sah. Er sprach, was er den Vater reden hörte. Er dachte die Gedanken seines Vaters, er brachte die Welt seines Vaters in diese Welt, er hatte sie Stunde für Stunde und Tag für Tag empfangen. Während wir uns das Leben nehmen, empfing Jesus von seiner ersten bis zu seiner letzten Stunde alles, was er war, was er tat und was er sprach. Er lebte in einem gewissen Sinne, lässt sich das sagen, Auferstehung jede Stunde seines Lebens, nämlich empfangenes Leben, geschenktes Leben, anvertrautes Leben. Als er gekreuzigt worden war, legte man ihn in ein Grab, reglos, stumm, ohne jegliche Äußerung von Leben. Es ging nichts mehr von ihm aus und er nahm nichts mehr auf, bis die machtvolle Hand Gottes sich auf ihn legte, ihn berührte, ihn mit Leben anfüllte, ihn verwandelte und in ein ganz neues Dasein rief. So wurde Jesus, der der Empfänger des Auferstehungslebens war, zum Stifter des Auferstehungslebens. Und hier liegen die Wurzeln des Osterglaubens und natürlich auch die Wurzeln einer Feier wie dieser. Glaube, das lehrt Christus hier in diesem Text, versteht man ihn jedenfalls im Zusammenhang von Kapitel 5. Glaube ist Auferweckung. Glaube ist ein schöpferischer Akt Gottes, der uns vom Tod zum Leben bringt. Von der Erstarrung zur Bewegung, von der Unlebendigkeit, der Kälte unserer Beziehung Gott gegenüber zur Lebendigkeit, zur Nähe. Glaube ist nicht eine Ansicht über einen vergangenen oder gegenwärtigen Vorgang. Glaube ist ein schöpferischer Eingriff Gottes in uns, vollzogen durch Jesus. So, sagt er, macht auch der Sohn lebendig, welchen er will. Und das bedeutet, dass wir, wenn es um Glauben geht, genauso hilflos sind wie der getötete Christus in seinem Grab. Wir können uns den Glauben nicht nehmen, wir können ihn nicht produzieren, wir können ihn nicht aus uns heraussetzen. Er entsteht durch eine Berührung Christi. Es erfolgt auf diese Weise ein Durchbruch in unserer Existenz, die uns zu Glaubenden macht. Die Zeit ist viel zu kurz, um dies näher zu erklären. Aber wir nehmen das mit, weil es das innerste Geheimnis ist, ohne dass man die Sprache des Glaubens auch in einem Gottesdienst wie diesem überhaupt nicht verstehen kann. Ohne diesen Vorgang wird das Ganze ein Stück Ästhetik und es kann pervertieren zu einem religiösen Genuss oder noch Schlimmerem. Mit dieser Berührung, mit diesem Verstehen der Auferstehungsmacht Christi in unserem Leben wird es Ausdruck dessen, was uns gewiss ist, was die Kirche gelebt hat, geglaubt hat, bekannt hat, gestaltet hat durch die Jahrhunderte, ja, durch die Jahrtausende. Meine Freunde, gebe Gott, dass Christus uns vor, während oder nach diesem Gottesdienst berührt, in unserer Erstarrung und Kälte uns sein lebendiges Wort sagt, sodass unser Glaube aufersteht und wir begreifen, dass er auferstanden ist, ja, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Amen.